Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Hallo, moin und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und ich begrüße euch zum 140. Mal zu meinem Talk. Auch dabei habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Heute dabei vom Kicker der HSV-Reporter Sebastian Wolf, @wolfsepp bei Twitter. Moin Sebastian.
Hallo Sven.
Und damit das nicht so leicht wird, habe ich mir einen zweiten Sven noch eingeladen. Sven Erich, der Vorsitzende von den Hamburg 87ers und ja, Frankfurter, ne? Und deswegen prädestiniert für diese Sendung. Moin Sven.
Ja, aus der Nähe von Frankfurt. Aber hab natürlich viele, viele Freunde und Kollegen, die Frankfurt-Fans sind, ja.
Und du hast nicht nur Kollegen in Frankfurt, sondern du warst auch in Wolfsburg beim Spiel. Und ich glaube, du warst relativ begeistert von der Stimmung da.
Ja, ich war wirklich beim Wolfsburg beim Spiel. Wir sind da spontan hingefahren. Wir hatten nur ein Ticket, haben ein viel zu teures Ticket dort noch gekauft. Und es war ziemlich, ja, geil, kann man gar nicht anders sagen. Also es war mit Sicherheit eines der geilsten Stadionerlebnisse von der Stimmung her, die ich bisher erlebt habe. Das war schon richtig Hammer, was da abging. Aber das Spiel war halt auch gut.
Ja. Sebastian, das Spiel in Wolfsburg, war das wirklich gut oder war Wolfsburg wieder so schwach? Man neigt ja immer dazu, wenn der HSV mal vernünftig auftritt, dass man sagt, der Gegner war schwach. Wie siehst du das? Oder entwickelt sich da was?
Also Wolfsburg war schwach, fand ich schon, aber ich glaube, inzwischen kann man davon weggehen, dass man sagen muss, wenn der HSV ein Spiel gewinnt, dass das immer dann beim Gegner lag. Man muss wirklich sagen, dass der HSV seit Wochen in einer aufsteigenden Tendenz ist, dass man merkt, der Trainerwechsel Christian Titz hatte nicht diesen klassischen Trainerwechseleffekt, nämlich am Anfang geben alle ein bisschen Gas, die ersten zwei Spiele werden gewonnen und dann geht die Kurve langsam wieder auf normal. So, man merkt wirklich, die Mannschaft wird sukzessive besser. Man hat das Gefühl, der Trainer wirkt von Woche zu Woche mehr. Und die Spiele werden von Woche zu Woche besser. Ich würde das Freiburg-Spiel ausnehmen. Ich finde, das war eines der schwächeren Spiele unter Christian Titz. Aber insgesamt muss man sagen, merkt man, dass die Spielphilosophie von ihm immer mehr verinnerlicht wird, dass die Mannschaft immer stärker wird. Und so leblos ich Wolfsburg auch fand, so stark war trotzdem der HSV. Und trotzdem muss ein 17er erstmal so mutig sein, hinten rauszuspielen und einfach den Mut haben, das Spiel so durchzudrücken. Und das ist eindrucksvoll gelungen.
Sven, ich war ja eigentlich so, hatte so das Gefühl vor diesem Wolfsburg-Spiel, jetzt waren wir sogar schon Favoriten gegen die Wolfsburger, wegen Formkurve, Sebastian hat es eben angesprochen. Ich hatte so richtig das Gefühl, das geht höchstwahrscheinlich in die Hose und war umso begeisterter, dass es nicht der Fall war. Ging es dir ähnlich?
Nee, mir ging es überhaupt nicht ähnlich. Ich bin da wirklich hingegangen mit der festen Überzeugung, dass wir gewinnen. Allerdings habe ich uns nicht als Favorit gesehen. Wolfsburg ist natürlich im Moment wirklich sehr schlecht. Und ich fand die in dem Spiel auch sehr, sehr schlecht. Also Wolfsburg hat mit Sicherheit individuelle Klasse im Team, die deutlich besser ist, als was die momentan auf den Platz bringen. Aber ich bin da auch der Meinung, dass es jetzt nicht deshalb war, weil Wolfsburg so schlecht war, sondern weil der Fußball, den Christian Titz spielen lässt, erfolgreich ist. Ich suche gerade hier eine Statistik, die stand heute in der Mopo-Vergleich mit Gisdol und Hollerbach. Ja. Also da ist ja jede Kategorie deutlich besser.
Ja. Ist gut, das ist natürlich auch klar. Alleine 1,7 Punkte, glaube ich, sind das nach 6 Spielen pro Spiel. Haben die anderen natürlich nicht geschafft. Hätten sie es geschafft, dann würden wir jetzt über andere Dinge reden als den Klassenkampf oder den fast aussichtslosen Klassenkampf nach wie vor. Sebastian, fast aussichtsloser Klassenkampf. Wie geht's dir damit? Also ich hatte ja irgendwann so, nach diesem Mainz- und Bremen-Spiel hatte ich eigentlich mit der ersten Liga abgeschlossen, bin ich ganz ehrlich. Und jetzt, verdammte Kiste, müssen wir dann doch nochmal wieder hoffen. Geht's dir so ähnlich oder warst du die ganze Zeit so noch überzeugt, da passiert noch was?
Also ich hatte abgeschlossen eigentlich nach den Trainingslagertagen von Jerez, muss ich sagen. weil ich fand, man sah keine Entwicklung mehr, man hat das Gefühl gehabt, das Thema ist irgendwie durch, man kriegt die Kurve nicht mehr, der Trainer konnte keine Impulse mehr setzen, es ging auch immer nur ums Umschaltspiel und irgendwie wirkte das alles eingefahren und festgefahren und spätestens als man dann merkte, der Trainerwechsel verpufft auch, dass eigentlich Bernd Hollerbach überhaupt keine neue Spielidee eingebracht hat, auch keine neuen Impulse gesetzt hat, außer gemeinsames Frühstücken und ein bisschen mehr Laufen und ein bisschen mehr Kompaktheit, das war ja auch irgendwie schnell verpufft. Da musste man abschließen und inzwischen geht es mir tatsächlich anders. Ich habe auch das Gefühl, kann Sven noch besser sagen, das Gefühl, dass die Stadt halt auch wieder lebt. Also dass wirklich das in der Fanszene, das war ja auch irgendwie alles totgelaufen, genau wie du es gerade sagst. Man hatte sich damit abgefunden. Wir Berichterstatter haben uns auch damit abgefunden und seit ein paar Wochen hat man das Gefühl, so die Mannschaft lebt, die Mannschaft glaubt an diesen Fußball, den der Trainer spielen lassen will. Und jetzt ist einfach die Frage, Mensch, kommt es vielleicht einfach ein paar Wochen zu spät oder schaffen sie es halt doch noch? Aber die Hoffnung ist definitiv zurück. Und ich möchte nur mal ganz kurz auf dieses Mainz-Spiel eingehen. Das ist ja ganz viel hypothetisch. Hätten sie gegen Mainz den Elber reingeschossen? Ja, hätten sie, aber dann hätten sie wahrscheinlich nicht den Trainerwechsel vollzogen und auch nicht den Turnaround mehr geschafft. Weil ich glaube, der war bei Bernd Hollerbach nicht davon abhängig, ob sie mal ein Erfolgserlebnis haben oder ob sie mal ein Spiel gewinnen, sondern es war einfach klar, dass dieser Trainer der Mannschaft bei allem, ist ein guter Typ geblieben, wie er schon als Spieler war, aber er konnte natürlich nicht die Impulse geben, diese entscheidenden Impulse, die die Mannschaft gebraucht hat. Die sind jetzt da und ich glaube, am Ende, wenn es nicht reichen sollte, wird man zu dem Schluss kommen, dass einfach das eine Folge von falschen Personalentscheidungen ist. Denn ich glaube, wenn man Christian Titz im Januar verpflichtet hätte oder befördert hätte, ja, hätte das zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man jetzt über dem Strich stünde oder gute Aussichten hätte, über dem Strich zu stehen am Ende.
Und damals war er ja wohl auch schon im Gespräch und damals hat man sich aber noch nicht getraut, diesen Weg zu gehen mit dem Trainer aus der eigenen Jugend, ne?
Sebastian, also, dass man Trainertalent in den eigenen Reihen hat, das konnte man ja sehen. Der hat ja bei der U17 gut gearbeitet, der hat bei der U21 sensationell gearbeitet. Es geht halt immer um Mut, ne? Habe ich den Mut, habe ich die Kompetenz als sportlicher Verantwortlicher, dann so eine Entscheidung durchzuziehen, vielleicht auch gegen Widerstände. Heribert Bruchhagen und Jens Todt hatten diesen Mut nicht, haben mit Bernd Hollerbach irgendwie einen Namen verpflichtet, der eine HSV-Vergangenheit hatte. Aber man musste doch gucken, was brauchte diese Mannschaft? Diese Mannschaft brauchte irgendwie eine taktische Handschrift und vor allem brauchte die Stadt Hamburg und der Verein irgendwie jemand, der alle aus dieser Lethargie rausholt. Und Bernd Hollerbach steht ja für beides nicht. Das ist ein bodenständiger Typ und auch ein guter Typ, wie gesagt. Aber das ist ja keiner, der irgendwie Menschen fangen kann, der mitreißen kann oder der dadurch aufgefallen ist, dass er innovative taktische Konzepte seiner Mannschaften übergestülpt hat. Insofern, glaube ich, war einfach im Januar wurde eine falsche Entscheidung getroffen. Und jetzt geht es einfach schlichtweg darum, reicht die Zeit, dass man noch auf Platz 16 springt oder war die Entscheidung schlicht ein paar Wochen zu spät? Ja.
Sven, reicht eigentlich die Zeit? Springen wir noch auf Platz 16?
Nachdem, wie ich getippt habe, am Wochenende ja. Also Platz 16 ist drin. Mit einem Unentschieden in Frankfurt und einem Sieg gegen Gladbach. Man muss natürlich immer noch, und das ist das Blöde an der Situation, immer auf die anderen setzen. Und ob Köln jetzt gegen Wolfsburg noch so super motiviert ist, ist halt auch so eine Frage dann. Ja. Bremen in Mainz.
Aber wie hast du denn Wolfsburg gegen Köln getippt? Da musst du ja unentschieden getippt haben.
Wolfsburg gegen Köln habe ich tatsächlich unentschieden.
Ja, sonst wird es ja nicht hinhauen, Rechenbeispiel. Genau. Weil ich habe mir gesagt, also es müssen schon beide Spiele gewonnen werden, damit man noch eine realistische Chance hat. Aber bleiben wir mal bei der Stimmung in der Fanszene. Du bist ja nun auch mit vielen HSVern zusammen und warst jetzt beim Auswärtsspiel. Mir ging das ja so, als sagen wir mal zum Heimspiel gegen Schalke, vorm Spiel schon, man hatte wieder Bock zum HSV zu gehen, weil man neugierig war, was da passiert und wie die Mannschaft das umsetzt. Geht das nur mir so oder hast du das auch so in deinem Umfeld, Sven?
Das ist hier ganz genauso. Ich war tatsächlich bei den letzten drei Auswärtsspielen in Stuttgart, Hoffenheim und in Wolfsburg. Und seit Stuttgart muss man einfach sagen, es hat wieder Spaß gemacht zuzugucken. Und da ist auch der Funke wieder rübergesprungen. Die Stimmung war positiver. Mhm. Ich war zum Glück nicht in Hamburg dabei nach dem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, welches war, wo es die Ausschreitungen gab. Da kannst du ja eher noch was dazu sagen. Du warst ja schon vermutlich dort. Aber in Stuttgart war die Stimmung einfach wieder total positiv. Das hat total gedreht und es hat Spaß gemacht, der Funke ist übergesprungen. Ja.
Und das ist wahrscheinlich auch so dieses eine große Plus, was neben der sportlichen Entwicklung der Titz schafft, Sebastian, dass er ja auch ein Menschenfänger ist, ne? Das ist ja, wenn ich höre so dieses Feedback auf den Auftritt jetzt im aktuellen Sportstudio so aus ganz Deutschland, die haben ja alle mit den Ohren geschlackert, ne?
Ja, ja, wobei Menschenfänger auf, also nicht der klassische Menschenfänger, glaube ich, der ist jetzt nicht auf die so auf die typische Art, dass er irgendwie alle mit seiner also ja, es gibt ja irgendwie Jürgen Klopp ist ein Menschenfänger, ja, weil der mitreißt, weil der begeistert, und Christian Titz, finde ich, der wirkt so normal, so bodenständig, der setzt sich dahin und redet halt wie ein ganz normaler Mensch. Ja, nicht in dieses hochgestochene Fußballerdeutsch und versucht irgendwie alle zu belehren, der ist einfach irgendwie total normal und geerdet und kommt damit total gut an. Also ich habe auch über seinen Sportstudio-Auftritt nur gutes Feedback gehört. Ich finde, die Gespräche, die wir mit ihm haben, die sind einfach in einer angenehmen Atmosphäre. Und kann mir schon vorstellen, dass der so auch seine Spieler mitnimmt.
Ja. Das kommt übrigens.
Denn man muss ja sagen, der hatte ja keinen guten Start, ne? Der hat erstmal ein paar Leute rasiert, da hat das erste Spiel verloren, hat das zweite auch nicht gewonnen. Da musst du schon was haben und auch schon Überzeugung haben, dass du das dann trotzdem noch für dich jetzt erstmal gedreht kriegst, weil unabhängig davon, ob sie es noch schaffen oder nicht, muss man ja auf jeden Fall festhalten, es ist ihm gelungen, diese gesamte Situation beim HSV nochmal zu drehen, und dass der HSV jetzt überhaupt in der Situation ist, nochmal ein Endspiel zu haben oder ein zweites vielleicht sogar, das war ja einfach vor Wochen wirklich undenkbar.
Sven, was meintest du eben noch?
Das kommt auch hier gut an, also die Art, wie der HSV jetzt auftritt, auch Titz und wie wir spielen. Ich habe durchaus eins, zwei Kontakte, die uns ja bis vor kurzem noch die Pest an den Hals gewünscht haben, die mittlerweile sagen, sie haben da großen Respekt vor, und wenn wir es schaffen, dann hätten wir es jetzt auch verdient. Also das kommt tatsächlich auch außerhalb an.
Ja. Das ist, finde ich, wirklich, was du gerade sagst, was ganz entscheidend ist, weil man immer diese ganzen Hater, die irgendwie immer noch unterwegs sind, ich finde, man muss klar sagen, wenn der HSV absteigt, hat er das verdient, weil die Saison halt aus den ersten 28 ja. Spieltagen oder 26 Spieltagen stand, und dann haben sie es verdient wie kein anderer. Aber wenn sie sich retten, dann haben sie es genauso verdient, weil wenn es einer Mannschaft und einem Trainer gelingt, aus dieser ausweglosen Situation nochmal den Kopf rauszustrecken und dann auch wirklich durchzuziehen, dann hat das nichts mit Glück und Schiedsrichtern oder irgendwas zu tun. Und es ist einfach, es ist wirklich ein Überlebenskampf und ein Lebenserhaltungstrieb, der dann Respekt abnötigt.
Ich glaube, das können wir so stehen lassen, und auf jeden Fall, wir drei unterschreiben das auf jeden Fall. Wir machen ein kurzes Break, und dann möchte ich mit euch mal gerne auf den Platz gucken und wo da die grundlegenden Wechsel zu den Vorgängern von Titz sind.
Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr, treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Zurück beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich vorgestellt habe. Ich glaube, wie immer nicht. Sven Schulze ist mein Name, @SvenGZ bei Twitter. Und heute habe ich zu Gast den Sven Erich und Sebastian Wolf. Und wir wollten jetzt so ein bisschen aufs Spielfeld gucken. Sven, was ist für dich der auf dem Platz, wenn du jetzt auf Personen guckst, der Unterschied zu dem Gisdol-Hollerball-Fußball, was wir jetzt sehen?
Hollerball-Fußball klingt gut, ja.
Hollerball? Habe ich Hollerball gesagt?
Ja, aber das ist eigentlich passend, ja. Was für mich der größte Unterschied ist, er hat endlich den Mut gehabt, Pollersbeck ins Tor zu stellen. Und ich glaube, davon hat die Abwehr extrem profitiert, weil er einfach ballsicher ist, und Martin ja strahlt alles aus, aber keine Ruhe da hinten. Und ich glaube, da hat die Abwehr deutlich von profitiert. Dann natürlich, dass er am Anfang vielleicht zu viele von den Jungs, aber versucht hat, ein paar zu integrieren, ein bisschen eine Mentalität reingebracht hat, wie er es ja selber immer sagt, von einem Team, das eigentlich gewohnt war, nur zu gewinnen. Weil, sind wir mal, wann haben die Profis zuletzt gewonnen? Im November, glaube ich, vorher. Und ich glaube, das war ganz wichtig. Und wer mich am meisten überzeugt, ist tatsächlich auch Matti Steinmann, der einen riesen Job macht auf seiner Position. Und da er mittlerweile Ekdal und Co. verdrängt hat. Und Louis Holtby ist natürlich wie Phönix aus der Asche wieder da plötzlich.
Das war ja auch am ehesten noch zu erwarten bei der Personalie Titz. Aber Sebastian, wenn wir den Matti Steinmann uns nochmal angucken, ein Spieler, der in den dritten Ligen gescheitert ist und der mich immer wieder überrascht, mit was für einer Ruhe der am Ball unter Bedrängnis oder den Ball weitergibt. Waren die da in der dritten Liga in Chemnitz und ich glaube Mainz 2 war das, waren die da blind oder wie kannst du dir das erklären?
Naja, Matti Steinmann ist ja auch beim HSV einmal durchgefallen quasi und ich glaube nicht, dass alle blind waren. Ich finde, dass man in den Spielen zum Beispiel in Hoffenheim, wo der HSV unter Druck gerät und wo Matti Steinmann hinterherlaufen muss und in der Defensive gefordert ist, finde ich, sieht man schon, warum es bisher nicht geschafft hat im Profifußball. Das muss man ganz ehrlich sagen. Er hat, ist dann nicht zweikampfstark genug in den Defensiv-Zweikämpfen. Er ist dann auch einfach nicht schnell genug. Aber, und das ist ja die Vision von Christian Titz, er will ja den Ball haben und er will ja das Spiel machen und er will ja mit Matti Steinmann vor allem das Spiel machen als sein Quarterback quasi. Und in den Spielen, in denen es dem HSV gelingt, das eigene Spiel durchzudrücken, ist er tatsächlich derjenige, der den Unterschied macht, oder beziehungsweise der eine ganz entscheidende Rolle spielt. Christian Titz ist es gelungen, in der U21 den Spieler so einzusetzen, wie er ihn braucht. Nämlich, was genau ist, was du sagst, eine wahnsinnige Ruhe am Ball, mit der das Gefühl, je mehr Leute und je größer die Traube um ihn rum ist, desto ruhiger wird er am Ball. Das ist schon wirklich eine beeindruckende Qualität. Und in den Spielen, in dem es dem HSV gelingt, über Matti Steinmann das Spiel aufzubauen, ist Matti Steinmann wahnsinnig wertvoll. Wenn man ihn zustellt, wie in Hoffenheim, und der Gegner mit Wucht und Tempo kommt, dann wird schon deutlich, dass nicht alle Experten bisher völlig blind waren, die ihn halt am Ende nicht gebracht haben.
Ja. Sven, bei Louis Holtby ist vielleicht ein ähnliches Problem gewesen. Die Spieler oder die Trainer vorher haben es ja auch versucht, mit Holtby zu spielen, haben ihn auf alle möglichen Positionen gestellt, aber halt nicht auf eine halboffensive Acht, weil es die einfach im System nicht gab. Ist das der Unterschied jetzt, dass Holtby wieder Fußball spielen kann?
Das ist ja seine angestammte Position, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Ja. Und die füllt er aus, die kann er. Und das zeigt er jetzt. Und mit seinem unbändigen Einsatz, man muss halt auch als von der Fanseite jetzt mal sagen, da ist auch jetzt mal wieder einer, der die Fans auch mitreißen kann. Was mich bei Louis Holtby immer wundert, der kommt bei Fans immer super an, aber der war noch nie im Mannschaftsrat, oder? Ist jetzt schon 5 Jahre da, aber...
Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ja, hat einen Grund, ne? Also Louis Holtby ist schon ein Typ, der vor allem, glaube ich, nach außen wirkt. Also ich finde, dass Christian Titz durchaus ein Risiko eingegangen ist mit Louis Holtby, weil es ja Gründe gab, weswegen der nicht gespielt hat und weil auch, glaube ich, nicht alle Spieler immer nur Bock auf den haben.
Okay.
Aber der ist natürlich ein Spieler, ich glaube, das ist ein Spieler, Bruno Labbadia hat es mal gesagt, Louis Holtby kann Stimmungen innerhalb einer Mannschaft beeinflussen. Und ich glaube, das geht in beide Richtungen. Ja. Wenn Louis Holtby gut drauf ist, wie jetzt gerade, und Vertrauen spürt, dann marschiert er vorweg, macht super Spiele und dann ist er auch derjenige, glaube ich, der so eine Stimmung in der Truppe hochhalten kann. Aber man hört oder weiß es, dass es halt in der Phase unter Markus Gisdol im Herbst ganz anders war und dass es natürlich auch das der Grund war, weswegen er am Ende gar nicht mehr im Kader war. Trotzdem hast du natürlich recht, Louis Holtby gibt Gas und der Trainer gibt ihm das Vertrauen. Und er war auch total überzeugt davon, dass der bei ihm funktioniert. Wir haben morgen, wir haben ein Interview mit Christian Titz im Donnerstagskicker, wo er genau das sagt. Nämlich für ihn war Louis Holtby überhaupt kein Risiko, weil er weiß, das ist ein Spieler mit wahnsinnig hoher Qualität. Es ging nur darum, diese freizulegen. So, und das ist ihm gelungen.
Ja. So einfach ist es. Die Qualität freizulegen. Wenn wir jetzt nochmal durchziehen durch den Kader, Wir haben jetzt einen Steinmann, der jetzt einen Eckdahl verpasst hat und den nächsten Riesensprung hat gemacht, der Tatsuya Ito, der jetzt ja auch in Wolfsburg zwei Scorerpunkte gesammelt hat, Sven. Jetzt sollen ja schon wieder, ist gut, das ist in Hamburg natürlich immer sehr schnell, dass dann auf jeden Fall die großen Vereine dann wieder an dem dran sind. Wie schätzt du das ein? Er war ja schon fast als zu klein und zu schwach abgetan, aber hat es jetzt doch endgültig geschafft, zu überzeugen.
Also den habe ich tatsächlich vergessen vorhin in meiner Aufzählung. Tut mir sehr leid für den Ito, weil der ist tatsächlich auch einer der Faktoren, die das im Endeffekt ausmachen. Und wie ich es einschätze, ich finde es gut. Ich glaube, das hat Hollerbach tatsächlich geschafft, dass er mittlerweile 90 Minuten durchstehen kann. Und zwar in einem vielleicht nicht ganz vollem Tempo, aber doch zumindest 70 Minuten in vollem Tempo. Und das war ja tatsächlich am Anfang, habe ich noch gedacht, wo habe ich ihn zuerst gesehen? In Mainz damals, glaube ich. Und da hat er wunderbar gespielt, die erste Halbzeit, und dann in der zweiten Halbzeit hat man schon gesehen, der ist platt und ist ja danach, hat sich ja mit Krämpfen verabschiedet. Ja. Und da, Hollerbach hin oder her, ich glaube, das hat Hollerbach geschafft, dass Ito tatsächlich jetzt in der Lage ist, körperlich das Ganze durchzustehen. Was ihm noch fehlt, glaube ich, ist ein richtiger Schuss. Der kommt oftmals in Schusspositionen, aber da kommt nie einer aufs Tor.
Ist gut, wenn er das jetzt auch noch machen würde, dann würden wir einmal kurz reich werden, aber dann wäre er auch schon wieder weg, ja. Wenn er jetzt noch Tore schießen würde. Aber so ein Spieler wie Ito, Sebastian, hat der Zukunft oder ist er von der Körperlichkeit doch so unterlegen, dass er irgendwann die Segel streichen muss? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube schon, der hat Zukunft. Man sieht ja jetzt schon, eigentlich macht er immer denselben Trick, wenn er ins 1 gegen 1 geht, und trotzdem kommt er ja durch. Er hat einfach eine wahnsinnige Qualität im 1 gegen 1, im Dribbling, und er hat jetzt halt auch unter Christian Titz das Vertrauen und die Überzeugung, durchzugehen. Das war ja auch so ein Punkt, Bernd Hollerbach, also im Übrigen, Sven, gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass Bernd Hollerbach tatsächlich Grundlagen geschaffen hat. Das hat er neulich auch Aaron Hunt nach dem Schalke-Spiel, glaube ich, gesagt, dass er einfach davon profitiert, dass der Trainer mitten in der Saison nochmal so eine zweite Vorbereitung quasi eingelegt hat, und dass er die körperlich vorangebracht hat und sie jetzt davon profitieren, das glaube ich auch. Aber Tatsuya Ito hat ja bei Bernd Hollerbach überhaupt keine Rolle gespielt, weil Bernd Hollerbach vor allem auf Kompaktheit gesetzt hat, und der hat ja teilweise dann sogar wieder eine U21 gespielt. Und das ist schon bemerkenswert, weil ich finde, ein Spieler mit dieser Qualität im Dribbling hat der HSV nicht, hatte er lange nicht. Und den dann auszusortieren oder beiseite zu legen, das war schon bemerkenswert, um es mal so zu formulieren.
Um es freundlich auszudrücken, ja.
Also bei Hollerbach waren ja so ein paar Sachen bemerkenswert. Es war ja auch vor allem die Körpersprache, ne? Also ich habe ja als Hollerbach kam, da habe ich gedacht, okay, jetzt er mit seinem breiten Kreuz und geht vorweg. Und aber wenn du ihn so auf Pressekonferenzen, ich habe mir so ein paar von ihm angehört, erlebt hast, da war ja nicht viel, Sven, oder ging es dir ähnlich?
Ich habe in der Sekunde, wo ich auf Arbeit auf NTV gelesen habe, Hollerbach ist neuer HSV-Trainer, zu meinem Kollegen gesagt, ich hoffe, der bleibt nicht lang. Okay. Ich habe von Anfang an ehrlich gesagt gehofft, dass er bald wieder weg ist.
Man muss ja jetzt nicht Bernd Hollerbach irgendwie zerlegen im Nachhinein. Nein,
überhaupt nicht.
Ich finde, das ist eher auch wirklich die Managemententscheidung, die fatal war. Aber ich glaube, bei Bernd Hollerbach hast du genau das gekriegt, was du erwarten konntest. Ein Arbeiter, der sicherlich Grundstock auf oder der ein solides Fundament in der Defensive fasst, der sie fit machen wird und wo ein bisschen mehr Stabilität und ein bisschen mehr Werte irgendwie vermittelt werden. Gemeinsames Frühstück, länger zusammen sein, füreinander da sein. Er hat ja auch durchaus zum Beispiel Wallacy wieder integriert bekommen im vernünftigen Gespräch. Also der hat ja nicht... Das ist ja kein Vollidiot. Also, aber er hat natürlich auch in Würzburg, der hat ja nicht durch eine wahnsinnige Philosophie irgendwie damals in Würzburg irgendwas geschaffen, sondern einfach durch eine harte, ehrliche Arbeit. Und ich finde, der HSV und die ganze Stadt, da haben wir uns vorhin drüber unterhalten, war irgendwie eingeschlafen. Es war alles, keiner glaubte mehr an irgendwas. Und es ging darum, irgendwas zu vermitteln, irgendeinen Funke überspringen zu lassen. Und wer Bernd Hollerbach lange kennt, konnte eigentlich schon erahnen und wissen, dass man das von ihm nicht zu erwarten hat. Da tut man ihm Unrecht, wenn man dann jetzt sagt, ja, der hat dies nicht, der hat das nicht. Den Fehler haben andere gemacht, nämlich man hätte gucken müssen, was brauchen wir und was kann der oder was kann der nicht. Und Bernd Hollerbach hat mich überrascht. Nee, das ist gar, ich verstehe schon, wie du es meinst. Ich will nur einfach eine Lanze ein bisschen für den brechen. Eigentlich hat er genau das eingebracht, was man von ihm erwarten konnte. Er hat die fit gemacht, er hat die Defensive bis zum Münchenspiel ein bisschen stabilisiert bekommen. aber natürlich keine neuen Elemente reingebracht.
Ich fand das ganz witzig. Ich habe den Talk, den ich zur Hollerbach-Verpflichtung gemacht habe, da waren Michel Dinsey da und Frank Lusem, da ein Kollege vom Kicker. Und ja. Die haben beide unisono gesagt, ja, das könnte der richtige Mann sein jetzt für den HSV und so weiter und so fort. Also die haben wirklich gesagt, ja, das könnte jetzt passen und das könnte jetzt was werden und das könnte sich zum Positiven entwickeln. Aber da lagen sie, glaube ich, etwas falsch drin.
Also wir Journalisten sagen das bei jedem neuen Trainer.
Ihr müsst, oder was?
Wir müssen ja mit dem arbeiten.
Ja, nein, aber Frankie doch nicht. Frankie ist doch weit weg, der ist im Rheinland, also wer weiß, ob er Hollerbach nochmal wieder sieht. Nein.
Der hätte ehrlich sein können,
ja. Ne?
Nein, ernsthaft, wer so ein bisschen verfolgt hat, wie Hollerbach mit Würzburg nach oben gekommen ist, ja, mit harter, ehrlicher Arbeit, und das ist und bleibt eine HSV-Legende, ich will gar nicht an dem kratzen oder so, ja. Aber der hatte einfach auch drei super Spieler auf dem Feld, die in der Offensive in der Regionalliga alles platt gemacht haben. Das hat in der dritten Liga auch noch funktioniert. Und hinten haben sie kompakt gestanden. Das ist das, was er kann, keine Frage. Die waren körperlich topfit. In der zweiten Liga hat es irgendwann nicht mehr gereicht mit seinem System, ja. das er eben hat. Und er ist dann halt auch nicht flexibel. Und das war nicht das völlig richtig, was Sebastian gerade gesagt hat, was der HSV gebraucht hat. Der brauchte erstmal eine Taktik, wie er überhaupt Tore schießen kann. Und unter Hollerbach waren es, glaube ich, die wenigsten. Man unter Gisdol, glaube ich, noch mehr.
Ja, das war, ich glaube, die konntest du an einer Hand abzählen in den 9 Spielen oder wie viel, oder waren es 7, ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch vollkommen 7. egal, 7 waren es, ne? Und 3 Tore oder 4, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall erschreckend wenig und ja, aber das Thema wollen wir jetzt endgültig zumachen. Ich würde gerne mit euch gleich nochmal über das, was momentan so im Hintergrund passiert beim HSV sprechen, sprich Sportchefsuche und wie geht's denn jetzt überhaupt weiter? Nach einem kurzen Break.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenz laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de und heute sind der Sebastian Wolf vom Kicker und Sven Erich von den Hamburg 87ers bei mir zu Gast und mein Name ist Sven Schulze, wie ich vorhin schon mal angemerkt habe. Ja, die Lizenzen sind erteilt worden für die erste und zweite Liga ohne Auflagen. Sven, wir haben dabei wahrscheinlich so ein Vorabdeal mit dem Vermarkter gemacht, was man so heute jetzt hört, 20 Millionen Euro Signing-Fee und dann Verlängerung von 20 auf 2025. Wie stehst du dazu, wenn du das jetzt hörst?
Naja, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich Kühne gegenüber in den letzten 2-3 Jahren extrem kritisch gegenüber stand und es ist mir allemal lieber, wenn wir eine Signing-Fee für einen 5-Jahres-Vertrag bekommen, anstatt dann jährlich irgendwie 5 Millionen oder so, als dass wir Kühne wieder um 20 Millionen anbetteln. Also von daher positiv.
Aber Sebastian, ich weiß noch, zu EV-Zeiten, also vor der Ausgliederung, da hieß es immer, man wollte aus dieser Vermarktungsgeschichte raus und sich selbst vermarkten und so weiter und so fort. Wahrscheinlich wird das, wenn es so weitergeht, nie was werden, ne?
Naja, das haben sie dann ja auch wieder verworfen, weil sie gemerkt haben, dass das eigentlich nicht machbar ist und nicht stemmbar ist. Und man muss ja sagen, dieses Signing-Fee ist ja so ein Geschäftsmodell, was Bernd Hoffmann in seiner ersten Ära als Vorstandsvorsitzender auch oft angewendet hat, wo es immer Kritiker gab, die gesagt haben, das sind Gelder der Zukunft, vorab quasi schon verschleudert. Aber ich finde, man muss ja auch, genau das, was Sven gerade sagt, mal die Kirche im Dorf lassen. Was ist die Alternative? Der HSV ist wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und die Alternative wäre gewesen, ein Darlehen bei Klaus-Michael Kühne. Ich finde dann die Idee mit Signing-Fees und andere Wege aufzugehen, die Bernd Hoffmann damals schon gemacht hat. Damals war auch, glaube ich, mal so ein Aramark-Deal. Man sieht schon, dass es wieder mal in andere Richtung geht und nicht immer nur die einzige Alternative Klaus-Michael Kühne ist. Wobei ich finde, Klaus-Michael Kühne war nie das Problem des HSV. Das Problem des HSV war, was mit dem Geld von Klaus-Michael Kühne gemacht wurde, schon vor Jahren. Und dann natürlich auch, dass man sich darauf eingelassen hat, dass Klaus-Michael Kühne sich mit Volker Struth einen Berater nehmen konnte, der eigentlich die Geschicke und die Vereinspolitik teilweise beeinflussen konnte. Da hat einfach eine starke Führung gefehlt und Leute gefehlt, die das verhindert haben. Aber das Geld von Klaus-Michael Kühne oder Klaus-Michael Kühne als Person war aus meiner Sicht nie das Problem. Man hätte ihn einfach so ins Boot nehmen müssen und einfach verhindern müssen, dass er sich einen Berater nimmt, indem man selber vernünftig handelt.
Ich bin bei dir bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich den Berater genommen hat. Weil davor war es tatsächlich so, das Geld ist einfach total verbrannt worden, ja. Und das kann man gar nicht anders sagen. Ich weiß, das ist ein Lagerfeuer damit gemacht worden. Und dann 2014, Quatsch, nicht 2014, waren wir der Berater, 2016, ja, glaube ich.
2016 im Sommer,
2016, genau. Und seitdem, ganz ehrlich, nahm das immer abstrusere Wege an. Und Beiersdorfer war nicht in der Lage, sich dagegen zu stellen. Und deswegen ist es mir allemal lieber, wenn wir Kühne jetzt erstmal die nächsten 1-2 Jahre rauslassen, vielleicht uns stabilisieren, in welcher Liga auch immer, und dann ihn irgendwie doch nochmal mit ins Boot holen auf einer ganz anderen Basis.
Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht glaube, dass Klaus-Michael Kühne raus ist. Das ist ja eins der großen Ziele auch von Bernd Hoffmann, Klaus-Michael Kühne einzubinden, aber vernünftig einzubinden, sprich sein Vertrauen zurückzugewinnen und ihm aber auch klarzumachen, dass der Verein mit seinem Geld vernünftig umgeht und dass der Verein aber bestimmen muss, in welche Richtung es geht. Und ich glaube schon, dass Bernd Hoffmann das gelingen kann. Man muss einfach dahin kommen, dass Klaus-Michael Kühne sich von seinen Beratungen oder Beratern löst und wieder so ins Boot mitkommt, dass er dem HSV vertraut und den handelnden Personen vertraut. Und da ist, glaube ich, ganz maßgeblich, wen am Ende Bernd Hoffmann einsetzt als sportlichen oder als Sportvorstand, als Vorstandsvorsitzenden. Und dann denke ich schon, dass man auch, dass Klaus-Michael Kühne wieder mit ins Boot kommen wird. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist für den Verein.
Es wäre wahrscheinlich auch fahrlässig, dieses Zusammenarbeiten, nenne ich sie einfach mal so, mir nichts, dir nichts, einfach ausklingen zu lassen. Aber was mir eben aufgefallen ist, sowohl bei Sebastian als auch bei Sven, ihr sagt, was Bernd Hoffmann macht. Und Bernd Hoffmann macht dies und jenes. Er ist ja eigentlich ja nur Aufsichtsratsvorsitzender der AG, Sven, einer von sechs. Ist es denn wirklich so, oder nimmst du das auch so wahr, dass Bernd Hoffmann derjenige ist, der entscheidet und der bestimmt momentan?
Er kann nicht alleine entscheiden. Er ist mit Sicherheit die Führungsfigur aktuell, neben Frank Wettstein, der mit der Lizenz eine Menge zu tun hatte, vermute ich mal, in den letzten Wochen und Monaten. Ohne Bernd Hoffmann wäre, glaube ich, aber der Aufsichtsrat nicht in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen, wie er es offensichtlich gerade tut. Weil Jens Meyer mit Sicherheit den e.V. vorangebracht, für den e.V. ein Glücksfall gewesen, aber seine Aufgabe als Aufsichtsrat bzw. größter Anteilseigner der AG, die hat eigentlich gar nicht stattgefunden, glaube ich. Und da tut Bernd Hoffmann dem HSV mit Sicherheit sehr, sehr gut.
Sebastian, du bist ja vielleicht ein kleines Tick dichter dran als wir. Hast du auch so das Gefühl, dass Bernd Hoffmann schon der Zampano jetzt im Aufsichtsrat ist und dass die schon relativ genau nach seiner Pfeife tanzen? Oder wirkt das bloß so für uns Außenstehende?
Ich finde, Zampano nach der Pfeife tanzen klingt ein bisschen despektierlich. Er ist der starke Mann im Aufsichtsrat und das war sein Ziel. Als der hat er sich immer, so hat er ja auch den Wahlkampf gemacht, hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich als EV-Präsident dann auch in einer führenden Rolle im Aufsichtsrat sieht. Ja. Und die hat er. Und man hat gesehen an den ersten Entscheidungen, die dann auch einstimmig durchgingen, dass er auch den Aufsichtsrat hinter sich hat. Und ich glaube, dass das für den HSV wichtig ist. Und man muss letztlich sagen, hat Bernd Hoffmann jetzt fast mehr Einfluss. Oder was heißt Einfluss? Aber er kann die Geschicke noch besser gerade in dieser Situation leiten als damals als Vorstandsvorsitzender. Weil da war er abhängig von den Aufsichtsräten, ob die den Daumen heben oder Daumen senken. Jetzt geht es gerade darum, dass der HSV sich für die Zukunft aufstellen muss und dringend einen Sportvorstand braucht und dringend einen Vorstandsvorsitzenden braucht und der wird immer vom Aufsichtsrat eingesetzt. Und ich glaube, dass er schon angetreten ist mit dem Ziel, zu zeigen, dass er es besser kann, als er es die letzten anderthalb Jahre seiner Amtszeit gemacht hat. Und dass er es nochmal schafft, den Verein auf ein solides Fundament zu stellen. Weil man muss ja sagen, seine erste Amtszeit als Vorstandsvorsitzender, auch wenn das Ende ein bisschen tragisch war oder nicht ein bisschen tragisch, sondern weil da sicherlich schon der Absturz begann. Aber der HSV war 7 Jahre in Folge in der Ära Hoffmann im Europacup dabei. So, ich glaube, mehr muss man nicht sagen, wenn man sich die Bundesliga-Tabelle der letzten 5, 6 Jahre anschaut.
Und doch, Sven, hat er gesagt, dass damals ein größer Fehler war, nicht sofort wieder darauf zu drängen, dass ein Sportchef eingesetzt wird, als Beiersdorfer weg war. Und jetzt hängen wir da auch schon wieder, wie viele Monate sind das jetzt? 3 Monate irgendwo im luftleeren Raum ohne Sportchef?
Das war und am 16.2., einen Tag vor meinem Geburtstag, glaube ich. Nee, am 18., einen Tag nach meinem Geburtstag war die EMV, ja.
Ja, so lange sind wir dann jetzt schon wieder ohne Sportchef und ohne Vorstandsvorsitzenden jetzt.
Aber Sven, da würde ich dir gerne ins Wort fallen und entschieden widersprechen.
Mach das.
Was hast du denn erwartet? Also ich meine, was hat man denn erwartet, dass man jetzt, also es ist ja relativ auf der Hand, jetzt hat die Bild ja letzte Woche den Rufen Schröder gespielt und der Name ist ja nun nachweisbar nicht falsch. Es ist doch klar, dass man jetzt, dass sie davor war Jonas Bolten Kandidat. Es geht um Kandidaten, die wollen nicht irgendeine Lösung, sondern die wollen die nach ihren Dafürhalten beste Lösung. Ja. Und offenbar geht es halt um einen Sportchef, der gerade in Amt und Würden ist. Und dass du den nicht mitten in der Saison, wo ein Verein rauslöst, ist doch völlig klar. Also ich finde zu erwarten, diese Stimmen, die jetzt sagen, jetzt haben wir immer noch keinen. Ich finde, das war einfach immer klar, das hat er eigentlich auch immer klar gesagt, dass das Mitte Mai der Fall sein wird. Mhm. Und es war immer klar, so die mussten diesen Cut machen. Ich mochte Jens Todt als Typen total gern. Natürlich war es aber richtig, sich von Herbert Burkhardt und Jens Todt zu trennen und auch von Bernd Hollerbach zu trennen, damit man dieses Zeichen setzt, was ich vorher schon gesagt habe, dass es halt nicht weitergeht mit Leuten, von denen man weiß, die haben im Sommer keine Zukunft, dann kann ich die nicht einfach so die Saison abwickeln lassen und das aussitzen, wie es in der Ära Beiersdorfer zum Beispiel der Fall war, wo immer irgendwelche Personalien ausgesessen wurden. Da finde ich, hat er schon mal ein ganz großartiges und wichtiges Zeichen gesetzt. Und dass es dann nicht von heute auf morgen geht, den Nachfolger zu präsentieren, gerade wenn es um einen geht, der irgendwo noch unter Vertrag ist, das war völlig klar.
Ja, es war auf jeden Fall klar, aber trotzdem muss doch jetzt schon die Saison geplant werden. Ist gut, wir haben jetzt schon 2 Neuzugänge mit Winsheimer und Bates, aber wenn jetzt erst im Mitte Mai dann neuer Sportchef kommt und man hat ja immer so beim HSV Angst, dass dann eine Entwicklung, die momentan da ist, ob die denn überhaupt weiter so fortgeführt wird oder ob dann auf ganz andere Werte gesetzt wird wieder, das ist ja eigentlich das, was einen umtreibt und wo man gerne eine möglichst große Sicherheit hätte, Sven. Also mir geht das so, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Naja, grundsätzlich hätte ich das schon auch ganz gerne, dass langsam ein Name bekannt wäre, aber es ist natürlich auch völlig logisch, was Sebastian gerade sagt, wenn es um einen geht, der bei einem anderen Verein unter Vertrag ist, muss sich ja nicht jeder so verhalten wie die Bayern mit Niko Kovac und das gleich rausposaunen und vielleicht gibt es ja schon einen Vertrag mit irgendjemandem, vielleicht ist es Rufen Schröder, wobei ich nicht weiß, was ich von ihm halten soll, ganz ehrlich, weil ich glaube, ich bin ja nicht weit vom Mainz weg. Also so richtig beliebt und gute Arbeit, so kommt es bei mir nicht an, dass er die leistet, aber ich habe mich zu wenig damit beschäftigt.
Wobei der HSV auch gerade nicht völlig im luftleeren Raum ist. Ne? Ich meine, der Kaderplaner hat einen hervorragenden Ruf, der Holger Sport.
Ja, ja. Absolut top. Das ist wahrscheinlich die beste Verpflichtung von Jens Todt gewesen.
Ah, absolut.
Also
so, man sieht ja, finde ich, die Leute, um die man sich jetzt kümmert, du hast ja gerade den Winsheimer angesprochen, Kilifi Braunschweig ist ein Thema, den Bates, das sind ja Spieler mit einer Perspektive und vor allem sind es nicht so Spieler, wo man die jetzt irgendwie jeder kennt, auf die jeder kommt und der große Name irgendwie mit einer großen Vergangenheit, das ist ja eigentlich genau das, wo der HSV hin will. Das heißt, diese Philosophie, die Bernhard Peters aus dem Nachwuchszentrum einbringt, die auch der Sport irgendwie übernehmen soll. Also da ist ja schon ein bisschen was sichtbar.
Ja. Bist du denn der Meinung, dass die auch fortgeführt wird, egal wer jetzt Sportchef wird? Also wie gesagt, es war
ja... Naja, Bernd Hoffmann hat sich ja, bevor er die Personalentscheidung getroffen hat, also jetzt die Personalentscheidung gegen Todt und Buchhagen und Hollerbach, hat er sich ja mit allen ausgetauscht, auch mit einem Sport. So, und den hat er... Von dem ist er ja total überzeugt. So, das heißt, die sind auf einer Linie. Das waren gute Gespräche. Der ist danach der zu Überzeugung gekommen. Dem vertraue ich jetzt erstmal die Kaderplanung an. Der ist ja direkt, hat er direkt einen Stern mehr bekommen. Und den hätte er nicht bekommen, wenn da nicht eine gemeinsame Linie wäre.
Also, gehst du doch schon davon aus, dass es jetzt, also Philosophie, die jetzt von unten rauf geht, von Peters Jugendarbeit rauf in die erste Mannschaft, dass die erstmal fortgesetzt werden soll?
Dass zumindest eine Linie da ist, ja.
Ja. Weil das war ja eigentlich das, was wir ja damals gewählt haben. Ich auf jeden Fall, Sven. Du ja auch für HSV Plus. Das war ja das, womit sie uns gefangen haben, ne?
Ja, definitiv. Also vielleicht wird HSV Plus jetzt erstmals umgesetzt. Seit nach wie vielen Jahren ist es her? 2014, nach vier 14, Jahren gehen wir dann in die Umsetzung. Ja, aber diese Linie, die ist einfach wichtig und nötig. Und es ist vielleicht sogar aktuell ganz gut, dass noch kein Sportchef da ist, weil wir wissen ja auch noch gar nicht, in welcher Liga wir spielen nächstes Jahr.
Also ich glaube nicht, dass es jetzt nur, um Talente geht. Und ich glaube, dafür steht auch Johannes Spors nicht. Wenn ich sage, mit einer einheitlichen Linie, glaube ich einfach, dass Johannes Spross den Bernd Hoffmann überzeugt hat von seiner Linie, wie er scoutet, wie er arbeitet, wie er die Struktur sieht, des Vereins und des Kaders. Du kannst ja jetzt auch nicht nur mit jungen Leuten und nur mit Eigengewächsen das irgendwie rocken, egal ob in der ersten oder in der zweiten Liga. Das wollte ich damit nicht sagen, aber ich glaube einfach, dass eine Einigkeit zwischen denen besteht und dass da halt vernünftig zusammengearbeitet wird. Also der macht ja nichts, ohne dass er von Hoffmann quasi ins Bild geschickt würde.
Gut. Wir brauchen einen Sportchef, der damit klarkommt. Ich hoffe, Christian Titz ist nicht irgendwo anders im Wort. Das ist ja auch irgendwie alles so vage, was man da hört. Der mit Christian Titz dann klarkommt, weil das ist, glaube ich, die entscheidende Figur, die wir in den nächsten 2, 3, 4 hoffentlich länger Jahre brauchen.
Ja, ist das denn Christian Titz oder ist das Bernhard Peters die entscheidende Figur?
Das Team vielleicht.
Ja. Also ich glaube schon, dass Bernhard Peters am Ende dann in den Campus zurückkehren wird und da aber auch einen gewissen Einfluss hat. Und die Trainerfrage, denke ich, ist relativ offen. Und muss auch relativ offen sein, finde ich, weil der Sportchef ist noch nicht da und natürlich muss der Sportchef da ein Wort mitreden, oder der Sportvorstand. Ich finde, dass Christian Titz beeindruckende Arbeit liefert. Gerade auch, dass es ihm gelingt, in so einer prekären Lage ein neues Spielsystem reinzubringen und auch offensichtlich das alles irgendwie vorantreibt. Und trotzdem ist natürlich klar, der HSV hat sich so oft in der Vergangenheit davon leiden lassen, dann hektisch einen neuen Vertrag irgendeinem rauszuhauen und da verlängert und dort verlängert. Das läuft gut, keine Frage, aber lass ihn doch jetzt erstmal weitermachen und lass doch den Sportchef dann kommen. Und der wird ja auch nicht, grundlegend eine andere Idee haben. Der neue Sportchef sieht ja auch, was hier passiert. Ja. Es ist ja gar nicht gesagt, dass der dann unbedingt einen anderen Trainer haben will. Aber ich finde, dass man diese Personalie abwartet, völlig legitim.
Gut. Dann warten wir eben noch ein bisschen. Ja, man ist ja so ein bisschen ungeduldig, ne? Also, wie gesagt, ich hätte gerne Klarheit, aber auch für die rechtzeitige Planung. Weil wir haben es ja, also um das noch einmal auszudrücken, haben es ja häufig in der Vergangenheit gehabt, dass ein Trainer sich Spieler ausgesucht hat und die er nicht mal mehr richtig einbauen konnte, weil er dann schon wieder Geschichte war. Und dass dieser Fehler halt nicht wiederholt wird momentan, das ist ja eigentlich das, wovor man als HSVer oder ich als HSVer eigentlich Angst habe.
Aber das ist doch genau das Argument eigentlich, was dafür spricht, dass man erst den Sportchef fest installieren muss, ehe man die endgültige Trainerentscheidung trifft. Weil wenn ich es umgekehrt mache und der Aufsichtsratsboss und Interimsvorstand Frank Wettstein geben jetzt Christian Titz einen neuen Profitrainervertrag und der neue Sportchef sagt, das ist überhaupt nicht mein Trainer, ich will eigentlich eine ganz andere, dann ist doch genau das Problem wieder da. Ja.
Wir hatten das übrigens mit Gisdol und als Todd kam, war Gisdol schon Trainer und wir haben einen Sportchef gesucht, der angeblich zu Gisdol passt, aber ich weiß
ganz nicht. Ganz genau. Richtig, ja. Ja. Super Hinweis von dir. Also genau, das darf doch nicht sein. Also die Reihenfolge darf nicht bestehen.
Ja. Also
ist, weil der Sportchef ist am Ende der Chef von dem Trainer. Also nochmal, ich finde auch, dass Titz wirklich einen super Job macht. Aber darum geht es doch jetzt bei der Bewertung dieser Frage einfach gar nicht.
Nein, das auf Titz wollte ich jetzt gar nicht los. Ich meine bloß auch mit Hinsicht auf die nächste Saison, auf das, was da passieren soll. Ist gut, wie gesagt, wenn man jetzt wirklich mit jemandem schon verhandelt hat und der ist noch irgendwo im Vertrag und im Wort, dann kann man natürlich das nicht Bayern-esk einfach so bekannt geben, das sehe ich auch alles ein. Die Frage ist
dann, also ich bin relativ sicher, dass zwei bis drei Wochen nach Saisonende, ob es eine Relegation wird oder nicht, wird der Sportchef da sein.
Ja. Gut.
Bin ich irgendwie, ja.
Aber reicht das dann, falls wir am 3. August Saisonstart haben?
Na, wie war das denn letztes Jahr in Stuttgart nach dem Abstieg, oder vor 2 Jahren, als Stuttgart abgestiegen ist? Da haben sie ja zum Beispiel dann dort erst als Sportchef nach dem Abstieg beurlaubt und standen ja erstmal mit gar nichts da. Also ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass Johannes Spors da ist und momentan auch ein Trainer da ist, ist ja jetzt nicht, dass gar nichts passiert. Vielleicht dauert es ja auch nicht mal 2 Wochen.
Gut, das werden wir jetzt, jetzt fangen wir richtig an zu spekulieren in der Frage, wann es denn wirklich so ist, ob es nur 2 Wochen ist, nach Saisonschluss oder 10 Tage, ist dann letztlich wahrscheinlich dann nicht mehr so entscheidend. Wichtig ist halt nur, dass jetzt schon was passiert und wie gesagt, mit 2 entwicklungsfähigen Spielern wurde jetzt ein Vertrag geschlossen, schon mal, was ja schon mal was ist. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt nochmal um die nahe Zukunft und die nahe Zukunft ist Sonnabend. Das sind jetzt auch mittlerweile nur noch 4 Tage. Dann ist das schon wieder soweit. Nee, 3 sind das. Und dann geht's nach Frankfurt. Und darüber wollen wir uns gleich nochmal unterhalten.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Ja, vorschauen wollen wir auf das Spiel gegen Frankfurt, weil es ist ja nicht ganz unwichtig, was da passiert. Und in Frankfurt, da ist ja auch nicht gerade Ruhe, Sven. Nach der Kovac-Verpflichtung, wir hatten das schon gesprochen, nach der Bayern mit dieser umstrittenen Bekanntgabe, sieht das ja momentan so aus, als ob die Frankfurter irgendwo ja den Boden und die Füßen so ein bisschen verlieren, oder?
Ja, es ist natürlich auch so, dass sie bis vor 3-4 Wochen noch um die Champions League mitgespielt haben und so ist die Stimmung im Moment auch bei der Eintracht, auch bei den Fans. Ich habe mich nochmal mit einem ehemaligen Kollegen von mir unterhalten, der da auch in der Fanszene sehr involviert ist und die Gemütslage ist halt schon seit dem Kovac-Statement Stand jetzt und dem, was danach folgte, ziemlich am Boden und man hat seitdem, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte geholt, haben die nochmal ein Spiel gewonnen seitdem, ich bin mir nicht sicher. Die sind im freien Fall aktuell und die meisten machen sich tatsächlich Gedanken um einen wiedererstarkten HSV und dass sie da wieder verlieren und noch Platz 7 verlieren dann. Also die Gemütslage in Frankfurt ist am Boden, komplett im Moment.
Diese angeschlagenen Boxer, Sebastian, das waren ja immer diejenigen, die den HSV gerne dann mal zu Boden geschickt haben. Siehst du diese Gefahr bei Frankfurt jetzt momentan auch? Also im Pokal haben sie natürlich noch gewonnen, das ist klar. Aber in der Liga haben sie ja nichts mehr gerissen seit Kovac Abgang.
Ja, der HSV ist ja auch immer noch ein angeschlagener Boxer, der jeden Schlag setzen muss, um nicht selber zu Boden zu gehen. Deswegen, nein, also ich sehe eine Gefahr tatsächlich, so ein bisschen, was das Mentale anbelangt. Das hat man ja in Köln auch gesehen, ne? Immer wenn, die haben ja auch eine wahnsinnige Aufholjagd gestartet und immer wenn sie dran waren und das und die Beute irgendwie in Sichtweite hatten, dann haben sie es mental nicht hingekriegt. Dann ist irgendwie so ein Druckabfall oder das ist ja auch, man muss ja sagen, klar ist dieser Abstiegskampf ein wahnsinniger Druck und eigentlich ist der HSV seit Wochen abgeschlagen und sie haben aus dieser Position des Abgeschlagenen haben sie eine wahnsinnige Mentalität entwickelt. Aber so nah dran wie jetzt waren sie ja seit Ende Januar nicht. Es war ja seit dem 1. Februar Spieltag waren es immer 6, 7, teilweise 8 Punkte. Und jetzt hast du plötzlich eine Situation, in der du 2 Punkte dran bist und das Ziel relativ dicht vor Augen hast, oder zumindest so dicht wie lange nicht. Ich glaube, das könnte mental auch nochmal eine Herausforderung werden. Andererseits muss man sagen, die Situation war in Wolfsburg ja auch schon da, dass sie wussten, mit dem Sieg rutschen wir so nah dran wie noch nie oder wie lange nicht. Und sie haben es eindrucksvoll gelöst. Deswegen glaube ich, dass sie das wieder bewältigen können und diese Geschichte vom angeschlagenen Boxer. Am Ende, glaube ich, liegt es am HSV, wenn es dem HSV gelingt, sein Spiel so eindrucksvoll wie zuletzt durchzuziehen und auf sich zu schauen, dann glaube ich, haben sie auch in Frankfurt eine Chance wieder zu gewinnen.
Sven, wenn wir nochmal ein bisschen auf die Eintracht gucken wollen jetzt momentan, siehst du da irgendwo, oder auch dein Umfeld, was du da hast in Hessen, seht ihr da irgendwo jetzt grundlegende Änderungen nach dieser Bekanntgabe von Kovac oder ist da einfach nur irgendwo der letzte Funke weg?
Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Kovac, also Ich habe von Anfang an gesagt, er hat ja nie gesagt, dass er bei der Eintracht bleibt. Er hat nur gesagt, wirklich ja dieses Stand jetzt, was in Frankfurt tatsächlich ein geflügeltes Wort geworden ist. Jeder beendet Sätze mit Stand jetzt. Und ist kein Witz. Und er hat nie gesagt, er bleibt. Und die haben sie aber alle dran festgehalten an dem Statement und das, auch das ganze Team, weil die Eintracht, wie sie sich entwickelt hat in den letzten 2 Jahren, ist eine Leistung von Kovac und Bobic. Und die Spieler, die da sind, die Balkan-Gang, sage ich mal, und so weiter, die sind so gut, weil Kovac und Bobic da sind. Das Team funktioniert nicht mehr, glaube ich, jetzt.
Und da hat man da richtig Angst, dass es jetzt wieder so richtig in die andere Richtung geht?
Also richtig Angst ist das richtige Wort, das Wort höre ich oft.
Ja, ist so. Über die Angst sind wir HSV ja eigentlich hinweg, Sebastian. Das ist vielleicht unser Vorteil in diesem Vergleich, dass die Angst, absteigen zu können, eigentlich kaum noch zu spüren ist.
Nee, also weil man ja eigentlich schon abgestiegen war, aber genau. Jetzt, wie gesagt, diese Situation da, dass man jetzt ja plötzlich doch wieder relativ dicht dran ist und es ist ja kein undenkbares Szenario mehr, dass der HSV am Ende noch auf Platz 16 springen kann. Ja.
Lass uns noch mal über was anderes reden. Ich habe mir aus dem Kicker Online selbstverständlich habe ich mir mal die Laufleistung des letzten Spieltages angeguckt. Da hatte der HSV 117 Kilometer, der vierte Platz in dieser Tabelle. 18. war RB Leipzig mit 106 Kilometern, die Mannschaft gelaufen ist. Die sollen jetzt Wolfsburg schlagen, Sven.
Also wenn Leipzig auch noch irgendeine Chance haben will, sich international zu qualifizieren für die kommende Saison. Und dann müssen die am Samstag alles geben. Und wer Wolfsburg gesehen hat, das Spiel über 90 Minuten. Also wenn Labbadia einer Mannschaft nicht mehr Leben einhauchen kann, da frage ich mich, wer das noch tun soll, ganz ehrlich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Wolfsburg sich so aufbäumen kann und jetzt Leipzig schlägt.
Ja. Ich glaube, bei Leipzig sieht man dieses Phänomen, was man ja oft hat bei Mannschaften, die das erste Mal international spielen. Und dann irgendwann die großen Ziele aus den Augen verloren haben. Die sind international raus, die können nicht mehr die Champions League erreichen. Ich glaube, das ist was ganz Normales. Ich glaube nicht, dass die jetzt, dass die keinen Bock mehr haben oder abschenken, sondern denen fehlen schlichtweg die Körner. Ja. Und man hat es ja auch in Mainz gesehen, die haben gut angefangen, dann kriegen sie 2 Schiedsrichterentscheidungen gegen sich und brechen dann halt weg. Und ich bin aber bei Sven, ich glaube, dass Wolfsburg automatisch jemanden schlägt, sehe ich nach dem Auftritt am Samstag auch nicht. Und das gilt übrigens auch für deren letztes Spiel gegen Köln. Ich glaube, Wolfsburg liegt wirklich so am Boden, dass es keinen Gegner gibt, den die automatisch schlagen.
Das ist also das, was uns eigentlich Hoffnung macht jetzt in den nächsten Wochen, worauf man eigentlich auch fußen kann. Rechnet ihr noch damit, dass der HSV Freiburg oder Mainz noch einholen kann, Sven?
Naja gut, was heißt damit rechnen? Das ist sehr unwahrscheinlich geworden. Ich habe vor dem letzten Spieltag durchaus die Möglichkeit gesehen, aber dass dann natürlich Freiburg in der letzten Sekunde das 3-2 macht und dem vorher die Szene davor fast hätte noch 2-3 zurückliegen können. Ja. Und die Mainzer 3-0 gegen Leipzig gewinnen, das hatte ich natürlich nie auf dem Zettel. Also ich hatte einen von beiden mal mindestens auf dem Zettel, der verliert. Und ja, ich sag mal, ja natürlich ist rechnerisch die Möglichkeit noch da. Vom Torverhältnis wäre Freiburg natürlich prädestiniert, aber jo. Ist eher unwahrscheinlich.
Also ich halte es für ausgeschlossen. Ja. Ich hatte Mainz tatsächlich auch immer auf dem Zettel, weil die natürlich auch ein anspruchsvolles Programm haben. Aber gut, jetzt haben sie Teil 1 ihres anspruchsvollen Programms ziemlich eindrucksvoll gelöst. Ja.
Teil 2 wäre
also ich glaube auch, dass maximal Platz 16 drin ist, ganz ehrlich.
Ja. Teil 2 wäre jetzt für Mainz wäre jetzt in Dortmund und dann kommen ja unsere Freunde aus Bremen nochmal, für die es ja wahrscheinlich dann auch um gar nichts mehr geht. Oder auf jeden Fall um gar nichts mehr geht, da kann eigentlich auch nicht mehr viel schieflaufen. Ne? Irgendwo kann man sich nicht vorstellen, dass da noch irgendwo Mainz nicht den einen Punkt noch holt, den sie brauchen.
Nee, normalerweise, also das würde ich auch ausschließen, aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, da wo der HSV vor ein paar Wochen stand, dass wir jetzt hier über die Relegation reden, überhaupt, dass die noch machbar ist, ist ja auch schon eine riesengroße Überraschung. Ich glaube, wenn der HSV sich in der Saison in die Relegation nochmal rettet, dann wäre das schon eine große Leistung. Und dann ist es nochmal schwer, glaube ich, wäre es auch nochmal richtig schwer, dann nochmal die Spannung hochzufahren, weil dann hat man so, das wäre so ein erstes Etappenziel, wo immer, glaube ich, die Gefahr besteht mental, dass man dann so durchatmet. Ich erinnere mich an Duisburg vor 2 Jahren, mit einer wahnsinnigen Aufholjagd Platz 16 aus aussichtsloser Lage noch erreicht und dann ging gegen Würzburg in der Relegation nichts mehr. Also ich glaube, das wird noch so oder so ein ziemlich harter Ritt für den HSV, weil ich halte es nicht für ausgeschlossen.
Wenn wir dann nochmal ein Spiel weiter gucken wollen, dann droht ja Gladbach. Gladbach ist ja durch diese Schwäche von Leipzig, Frankfurt jetzt schon wieder bis auf 3 Punkte an internationale Plätze ran. Sven, da kann es ja auch nochmal richtig spannend werden für die.
Nee, ich habe einen Deal mit meinen Frankfurt-Freunden, dass wir Frankfurt schlagen dürfen, aber dann Gladbach am letzten Spieltag aufschlagen, dass sie noch in die UEFA Cup kommen. Nee, also klar, Gladbach kann das packen und für die wird's. Ich weiß nicht, was besser ist, ob es besser ist, dass es für die am letzten Spieltag noch um was geht oder ob es dann einfach besser für uns ist, wenn die Saison für die vorbei ist. Gegen wen spielen die jetzt?
Ich hab's gar nicht auf dem Zettel gerade. Freiburg.
Freiburg, genau. Ja, ist eigentlich ein Siegpflicht für Gladbach. Und dann geht es am letzten Spieltag natürlich für uns um die Relegation und für Gladbach um Europa League.
Ja.
Das wird ein interessantes Spiel.
Das wird ein interessantes Spiel und Freiburg müsste dann noch gegen Augsburg, um das zu Ende zu bringen, wo sie dann ihren letzten Punkt holen könnten, um den Klassenerhalt wirklich zu schaffen. Jetzt lass uns doch mal dieses Frankfurt-Spiel tippen.
Der Charakter eines Mannes.
Man hat ja eigentlich das Gefühl, dass der HSV jetzt gegen Frankfurt schon fast Favorit ist. Geht ihr beide davon aus, dass man in Frankfurt gewinnt? Sebastian?
Also sie müssen. Also werden sie es auch. 2-1.
2-1 für den HSV. Und Sven, was sagst du?
Ich habe ja vorhin schon mal gesagt irgendwann, dass ich einen Unentschieden in Frankfurt getippt habe. Das war allerdings auch vor 3-4 Wochen. Ich habe es nicht geändert seitdem. Ja. Ich glaube mittlerweile, nachdem was passiert ist, dass wir dort gute Chancen haben zu gewinnen, weil die Eintracht momentan einfach auch wackelt. Und ein 2-1 oder vielleicht sogar ein 3-1 halte ich nicht für unrealistisch.
Also ich denke das mittlerweile auch. Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir gegen Wolfsburg verlieren, nur weil das halt dieser Schritt wieder gewesen wäre, ranzukommen. Aber momentan kann man das ja alles nicht einschätzen. Um nochmal eine letzte Einschätzung von euch zu kriegen, was haltet ihr davon, dass Nikolai Müller eventuell nochmal spielen könnte gegen Gladbach oder in der Relegation? Sven, ist das nochmal, könnte das nochmal einen Kick geben?
Ich glaube, es wäre gut, wenn er in der Relegation spielt, weil er Erfahrung mit Relegation hat. Und das kann eigentlich, was den Spannungsabfall angeht, was Sebastian angesprochen hat, nur gut sein, wenn da noch Spieler dabei sind, die A, lange verletzt sind und vielleicht jetzt wieder nochmal was zeigen wollen und B, Erfahrung mit einer Relegation haben.
Ja.
Manchmal geht es ja einfach dann um so Impulse, ne? Und ich glaube, Nikolai Müller wäre tatsächlich auch ein Spieler, der auch, der einfach mit seiner Ausstrahlung einen Impuls setzen könnte. Man darf auch nicht vergessen, er hat im August das letzte Mal gespielt, er ist wahnsinnig weit weg und es gibt ja einen Grund, weswegen Christian Titz den immer noch bremst und sagt, er ist noch nicht so weit und wir müssen abwarten. Also das muss dann am Ende auch wirklich sportlich Sinn machen, weil man muss auch sagen, mit Ito und Kostic haben sie jetzt auf den Außenbahnen derzeit nicht das größte Problem.
Ja, das stimmt. Hatte ich mir auch so gedacht.
Also wie gesagt, Impuls und Relegationserfahrung super und ich finde, das ist auch ein guter Typ, der auch mobilisiert, aber wirklich nur dann, wenn es sportlich Sinn macht.
Dann haben wir noch eine Personalie, die wir eigentlich noch mal, wenn es nach Frankfurt geht, noch mal kurz ansprechen müssen. Luca Waldschmidt, Sven, die Frankfurter trauern ihn wahrscheinlich nicht allzu sehr hinterher, oder doch?
Ja, die waren damals stinksauer, als er gegangen ist. Das Problem in Frankfurt ist ja, dass Bruchhagen damals die U23 abgeschafft hat und junge Spieler in Frankfurt noch weniger Perspektive eigentlich haben als in Hamburg die letzten Jahre, weil da zumindest eine U23 oder U21 mittlerweile da ist, wo man dann noch spielen kann.
Ja.
Waldschmidt war in der A-Jugend für die Eintracht sowas wie für uns im Moment Fiete Arp. Der hat dort die Tore geschossen am Fließband zusammen mit Sonny Kittel und jetzt fällt mir der Dritte nicht ein. Es war so ein magisches Dreieck, um mal auf alte Stuttgarter Zeiten zurückzugreifen. Und die trauern dem schon hinterher. Also die hätten ihn gerne damals behalten.
Und aber leider trifft er ja nur gegen Wolfsburg. Also insofern mal gucken, was passiert.
Ich glaube, wir setzen ihn falsch ein. Wir haben ihn immer falsch eingesetzt, meiner Meinung nach. Der war Stürmer in der A-Jugend. Der war immer Stürmer gewesen. Der war bei uns auf den Außen und in der Spitze durfte er eigentlich nie ran.
Ja. Tja. Kannst du natürlich haben. Muss man vielleicht nochmal machen, obwohl er jetzt ja unter Titz auch häufiger mal in der Spitze mitgespielt hat. Auf jeden Fall in diesem Verbund mit Hand zusammen, ne?
Ja, deswegen trifft er ja auch.
Ja. hat er einmal getroffen jetzt. Nachschuss vom Elfmeter. Also dafür musst du nicht auf der 9 oder auf Außen spielen. So ein Ding kannst du auch machen, wenn du Außenspieler bist. Aber getippt haben wir schon. Also wir sind relativ optimistisch, dass das nochmal was wird und dass wir unser Leiden nochmal um eine Woche auf jeden Fall mindestens verlängern und dann vielleicht auch in die Verlängerung gehen. Und das ist doch schon mal sehr viel mehr, als man in den letzten Wochen wirklich annehmen konnte. Ja, für heute war es das wieder. Eine Stunde HSV-Talk sind rum. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Sven Erich, Sebastian Wolf. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und dann in ruhigen Zeiten mit einem gesicherten Mittelfeldplatz in der Bundesliga. Das wäre doch mal eine Aussicht, die wir alle unterschreiben würden. Oder?
Da haben wir gar nichts mehr zu reden.
Ach, du glaubst doch wohl nicht, dass es in Hamburg langweilig wird, Sebastian. Er hat Angst um seinen Job.
Ich glaube auch nicht, dass es langweilig wird, aber ich glaube, so ein schöner 10. Platz irgendwann mal ohne Ambitionen nach vorne oder hinten, das wäre eigentlich so die Saison, die ich mir träume.
Gut. Hauptsache nicht in der 2. Liga.
Nee, Gott will.
Also jetzt wird es mir zu kritisch hier. Ich drück aufs Knöpfchen. Herzlichen Dank euch beiden, dass ihr da wart und wir hören uns demnächst wieder hier im HSV-Talk auf meinsportradio.de. Bis dahin. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.